Ja, hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Heute gestaltet sich die Einleitung zu Thunerts Thema etwas komplexer als zuvor. Schuld daran sind die jüngsten Entwicklungen um Warner Bros., das kürzlich, wie ihr ja wahrscheinlich auch schon mitbekommen habt, überraschend schnell von Netflix gekauft wurde. Weil das vorige Interesse von Paramount und die Folgen einer potenziellen Übernahme durch David Ellison Teil der Podcast-Folge sind, haben wir uns entschlossen, diese ursprünglich für nächste Woche geplante Episode vorzuziehen. Denn auch wenn Warner jetzt definitiv kein Teil des Ellison-Imperiums werden wird, nimmt dessen Medien- und Meinungsmacht immer größere Ausmaße an, deren Hintergründe es weiter zu hinterfragen lohnt. In den USA besitzt das Trump-nahe Vater-Sohn-Gespann neben Paramount nämlich auch die Hoheit über die Nachrichtenredaktion von CBS sowie über die Algorithmen von TikTok. Eine künftige Einverleibung von Discovery und CNN scheint ebenfalls nicht ausgeschlossen. Die Frage, die daraus resultiert: Nutzen die Ellisons ihre Kontrolle für politische Einflussnahme im Sinne Trumps? Darüber hinaus scheint Larry Ellisons Freundschaft zu Benjamin Netanyahu und umfangreiche Geschäftsbeziehungen mit Israel eine Rolle zu spielen. Ohne antisemitische oder israelfeindliche Narrative bedienen zu wollen, erscheint die Diskussion relevant, inwieweit es zu Nachrichtenformung durch mächtige und einseitige Berichterstattung kommen kann, die eben kein differenziertes Bild mehr vermitteln, sondern persönliche Interessen durchsetzen soll. Ja, das alles ist ein knifflig verwobenes Gefüge. Mit Hanna Krause vom Standard habe ich versucht, zumindest ein bisschen durchzusteigen. Larry und David Ellison scheinen aus dem Schatten ins große Rampenlicht zu treten. Für viele wirkten die beiden bisher eher unscheinbar. Doch Hannah, kam ihre nun immer rapidere Dominanz am Medienmarkt wirklich so überraschend?
Nein, also ich würde vor allem sagen, bei David Ellison, also beim Jüngeren, beim Sohn von Larry Ellison, kam das in dem Sinne nicht überraschend. Der ist ja seit lange in der Entertainment-, Film-, Videoproduktion tätig. Er hat ja sein Produktionsstudio Skydance, hat da auch schon andere Unternehmen aufgekauft. Also er ist jetzt dieser Branche nicht völlig fremd. Es ist natürlich jetzt schon noch mehr eine Zuwendung zu Medien, die mehr auf Information auch und nicht nur auf Unterhaltung ausgelegt sind. Das kann man schon sagen. Aber grundsätzlich extrem überraschend tut es mich nicht. Und auch bei Larry Ellison, also bei Senior sozusagen, der ja jetzt eben bei TikTok sehr groß eingestiegen ist.
Genau.
Das ist natürlich in der Form auch neu. Allerdings hat er ja auch schon vor einigen Jahren mit diesem Project Texas, ist er ja auch schon mit TikTok verbandelt gewesen, hat da die Daten, die US-Daten gehostet mit seinem Unternehmen. Das heißt, ja, also ich würde sagen, aus dem Nichts kam das jetzt nicht, nein.
Es ist ja generell so, da kommen wir auf jeden Fall im Verlauf noch drauf zu sprechen, dass man denen ja gegebenenfalls auch eben Intentionen unterstellen könnte und dass sie das vielleicht auch von längerer Hand vorbereitet haben und sich absichtlich bisher so ein bisschen noch in der Deckung gehalten haben, um eben vielleicht sich auch nicht angreifbar zu machen oder wie auch immer und sich möglichst viele Seiten offen zu halten. Nun ist es nun mal so, dass David Ellisons Filmstudio Skydance vor kurzer Zeit ja den Produktionsriesen Paramount übernommen hat. Etliche Medienbeobachter und Medienbeobachterinnen unterstellen, dass dies vor allem auch deshalb funktioniert hat, weil Zugeständnisse an Trump gemacht wurden. Glaubst du, dass darüber hinaus auch die Nähe der Ellisons generell zu Trump geholfen hat? Vor allem Davids Vater Larry wird ja vom Präsidenten inzwischen sogar als Freund bezeichnet.
Ja, Da gehe ich auf jeden Fall von aus. Ich glaube, man kann das gar nicht unbedingt voneinander trennen. Also diese Zugeständnisse wurden ja auch gemacht, eben weil man sich natürlich annähern möchte und das auch schon lange hat. Aber ja, also das würde ich auf jeden Fall so einschätzen, wie du gerade schon erwähnt hast. Ich meine, Larry Ellison unterstützt Trump zwar nicht schon immer, aber schon seit vielen Jahren, hat schon Fundraising-Events für ihn ausgerichtet, ist bei einem Call dabei nach der verlorenen Wahl, wo man darüber geredet hat, wie man das doch noch drehen könnte, was ja dann auch eben zu dem besagten Sturm aufs Kapitol geführt hat. Also ja, ist bei dem Projekt Sky Shield dabei. Also das ist ja auf jeden Fall eine enge Verbandelung, kann man da, glaube ich, attestieren, die da sicher mit reingespielt hat. David Ellison, kommen wir ja vielleicht auch noch drauf, ist ja durchaus ein bisschen anders positioniert als sein Vater, aber hat ja, wie du gerade schon erwähnt hast, dann eben am Ende des Tages die Zugeständnisse doch auch gemacht. Also scheint ja zumindest willens zu sein. Und wenn es nicht seine eigene Überzeugung ist, dann ist ihm vielleicht das Geschäft wichtiger. Also.
Ja, das ist auf jeden Fall immer so dieser Zwiespalt oder so ein bisschen zwischen denen, das dann changiert, wenn man das sich überlegt, ne? Also wie hoch ist der Anteil von Opportunismus und wie hoch ist der Anteil von tatsächlicher politischer Überzeugung und auch politischem Willen, ich sage jetzt mal bestimmte politische Ideologien weiter zu verbreiten. Das ist natürlich gerade im Wirtschaftlichen manchmal nicht so klar auseinanderzuhalten. Vielleicht, also bevor wir auf die möglichen Absichten zu sprechen kommen, also ob das dann zum Beispiel, wie du sagst, vielleicht eher wirtschaftliche sind oder dann eben doch politische, vielleicht nochmal zurückgeblickt auf die Entwicklung und die Genese von Larry Ellison. Das kann ja vielleicht auch einen Ausschluss geben. Der war früher ja eigentlich tatsächlich mal Unterstützer und Sympathisant der Demokraten und auch großer Fan von Bill Clinton. 2020 begann er dann aber zum ersten Mal eine Spendenveranstaltung für Donald Trump abzuhalten und hat ihn auch im letzten Wahlkampf immer deutlicher dann gestärkt. Was glaubst du, woher kam dieser Sinneswandel und steckt da wirklich ein Sinneswandel dahinter?
Ach ja, das ist eine große Frage, die ich mir natürlich bisweilen auch stelle und die ich natürlich abschließend nicht beantworten kann, weil ich ihn noch nie persönlich getroffen und darüber geredet habe. Grundsätzlich ist das ja eine Beobachtung, die kann man ja anstellen, nicht nur bei Larry Ellison, sondern über den Kamm geschert, zumindest beim gesamten Silicon Valley. Also da könnte man ja jetzt CEO nach CEO nennen, die ja einst alle mal eigentlich ganz gut liberal waren und teilweise sogar irgendwie auf die Straße gegangen sind, und sich ja eigentlich wirklich fast durch die Bank extrem gewendet haben. Ich frage mich auch manchmal, wie es so weit kommen konnte, um zurück auf Larry Ellison explizit zu kommen. Ich denke schon, das ist meine Einschätzung, dass das tatsächlich auch Kalkül ist. Der Mann hat vermutlich einfach taktisch vorausgesehen, wie es weiterlaufen wird die nächsten Jahre. Ich vermute, dass er sich gedacht hat, gut, ich muss mich dem jetzt annähern, ich muss mich gut stellen. Am Ende des Tages hat natürlich auch, ich meine, man kann ja auch mal noch sagen, Larry Ellison ist einer der reichsten Männer der Welt. Das variiert ja auch immer ein bisschen. Neulich war er mal ganz kurz sogar Platz 1 über Elon Musk, dank der Aktienkurse. Nun gut, dann sucht man sich natürlich auch Verbündete, die dementsprechende Agenten haben. Und das ist Donald Trump. Donald Trump hat halt eine Agenda für Multimilliardäre. Ja, passt ganz gut zusammen, würde ich sagen.
Ja, das trifft sich eigentlich ganz gut mit dem, was ich zum Teil auch gelesen habe, nämlich dass der Larry Ellison, weil er ja eben auch in erster Linie auch ein Wirtschaftsmensch ist, der eben auch eines der größten und wichtigsten Tech-Unternehmen in den USA, Oracle, besitzt, dass der tatsächlich auch dieser Bruch bei ihm so zustande gekommen sein könnte, weil er von explizit Joe Biden und dessen Wirtschaftspolitik so extrem enttäuscht war, wo er vielleicht dann eben seine wirtschaftlichen Belange immer mehr ins Hintertreffen geraten sah. Und da hätte natürlich, das würde sozusagen ja Sinn machen, wenn er sich dann praktisch eher so dieser Trump-Seite zugewandt hätte, weil er dann eben für sich eher so da dieses Feld gesehen hatte, was dann für ihn Nutzen bringt und für seine Firma.
Ja, da bin ich ganz bei dir.
Ja, genau. Also, und was man natürlich bei Trump auch noch sagen kann, ist, er hat eine sehr niedrige Zugangsschwelle, ne? Also, manchmal denkt man, dass Lobbyisten so nah an ihn herankommen, wie es vielleicht bei anderen Präsidenten früher definitiv nicht der Fall gewesen wäre. Und vielleicht sieht er sich da auch mal, manchmal wird er sogar als Schattenpräsident bezeichnet, so dass Trump sehr leicht beeinflussbar ist, was ihm dann vielleicht auch noch so entgegenkommt und er sich dann da auch so ein bisschen sehr pragmatisch an ihn heranschmiegt und einschleimt vielleicht sogar.
Auf jeden Fall, also zum einen eben leicht beeinflussbar und also Trump und auch gewillt, sehr viele Dinge über den Haufen zu werfen, einschließlich Regulatorien oder Gerichtsbeschlüsse, was ja auch nicht immer so war. Das heißt, das ist natürlich schon, wo früher einfach Richtlinien galten, die Präsidenten überdauert haben, ist das nicht mehr der Fall. Also sich mit Trump gut zu stellen, hat natürlich weitreichende Folgen, die es vielleicht früher so nicht gab.
Ja, also zum Beispiel, was es ja auch gibt, ist dann zum Beispiel, wo Larry Ellison dann ja auch im Oval Office war, und das mit einer der federführenden Leute sozusagen war, die das dann angeschoben hat, ist dieses Stargate-Projekt. Also das sind ja auch irgendwie 500 Milliarden Dollar, die da reinfließen in den Bau von Rechenzentren, um künstliche Intelligenz in den USA zu betreiben. Und das kommt natürlich seiner Firma Oracle extrem zu Pass, die ja extrem davon profitiert hat, dass praktisch künstliche Intelligenz jetzt so ein großes Ding wird, sozusagen.
Absolut, das war ja dann auch mitunter der Grund, der ihn eben kurz zum reichsten Mann der Welt gemacht hat. Also das wird er schon auch einberechnet haben. Und was ich schon bezeichnend finde, diese Szene, wo er da im Oval Office war, das war ja am Tag 2 von Donald Trumps Amtszeit. Also ich glaube,
Stimmt.
schneller kann es überhaupt nicht gehen. Ja.
Ja, das ist erstaunliche Dimensionsverschiebung, die es da natürlich gegeben hat. Jetzt gibt es aber tatsächlich noch einen Aspekt, der vielleicht dann nochmal wieder eine neue Facette hineinbringen könnte und das Ganze, wo man das Ganze vielleicht doch nochmal von einer anderen Seite betrachtet. Und zwar ist das die Variable der Unterstützung Israels. Also Larry Ellison ist ja ein großer Unterstützer der israelischen Streitkräfte im Nahostkonflikt, hat in diesem Zusammenhang auch eine enge Verbindung zu Benjamin Netanyahu. Wie schätzt du diesen Faktor ein? Wie groß ist das Gewicht und wie stark prägt das sozusagen seine Motivation vielleicht?
Ich denke auf jeden Fall, dass das damit zu tun hat, sein Vorgehen, dass er sehr gerade derartig gezielt auch in die Medien reingeht, die ja, höchst relevant sind im Auge von derartigen Konflikten. Und wie du gerade schon angesprochen hast, das sind keine Spekulationen, das sind keine Vermutungen, das ist einfach ein Fakt, dass Larry Ellison mit Benjamin Netanyahu eng verbündelt und auch befreundet ist. Also ja, da kann man jetzt diverse Beispiele anführen. Netanyahu hat Ellison beispielsweise auf seiner Insel besucht in Hawaii, hat mit seiner Frau da Urlaub gemacht. Also das wäre so eine, diese ganz, das ist auch belegt, da gibt es Fotos von. Das wäre jetzt so diese ganz private Komponente, dass die wirklich auch privat miteinander zu tun haben. Eine geschäftlichere Komponente, die dann auch sehr schnell sehr, sehr politisch ist, dass ja Larry Ellison bereits mehrfach hohe, hohe Summen auch
Ja,
an
absolut.
das IDF gespendet hat oder an eine Organisation, die dem IDF zuarbeitet. Das waren Pi mal Daumen einmal 10 Millionen, einmal 16 Millionen, was auch bis heute tatsächlich als die größte private Spende ans IDF aus dem Ausland gilt. Das heißt, da kann man durchaus einfach eine klare Unterstützung Israels und auch eine Unterstützung Israels Politik in den letzten Jahren ableiten. Das wäre ja sonst absolut widersinnig. So, das wiederum zum Beispiel wirkt sich auch natürlich auf seine Unternehmensführung aus. Da finde ich, das ist, also bei Oracle hatte es in den letzten Jahren auf jeden Fall ganz klare Auswirkungen. Auch das ist belegt, beispielsweise Safra Catz, die jetzige CEO von dem Unternehmen, hat mal auch in einem ganz öffentlichen, das kann man nachlesen, in einem Interview gesagt, beispielsweise, wenn Angestellte von Oracle nicht mit der Mission einverstanden sind, Israel zu unterstützen, also mit der Mission des Unternehmens, dann sollten sie sich doch bitte einen anderen Arbeitgeber suchen im Endeffekt. Das heißt, es wirkt sich ganz klar auf bisherige Unternehmen aus und davon würde ich dann schon ableiten, dass es sich auch auf zukünftige Unternehmensführung auswirkt, heißt auch etwa auf Paramount-Angestellte beispielsweise.
Ja. Okay. Glaubst du denn, dass diese Verbindung zu Israel, die wir ja jetzt letztendlich politisch überhaupt nicht bewerten wollen, aber hältst du es für möglich, dass das sozusagen die eigentliche Triebfeder hinter seinem Handeln sein könnte, womöglich sogar eine noch größere als das wirtschaftliche Bestreben?
Das ist wieder mal eine große Frage. Ich glaube, ich würde es nicht als die Motivation herausstreichen. Ich glaube, das wäre vielleicht ein bisschen zu weit gegriffen, weil da ja dann durchaus auch mit reinspielt, dass ja David Ellison eben nicht ganz auf Linie ist und sich teilweise schon auch etwas anders geäußert hat. Mhm. Deswegen glaube ich, da hätte man dann vielleicht doch auch leichtere Wege wählen können. Ich weiß es nicht.
Okay.
Ich bin mir schon sehr sicher, dass das eine Motivation ist, definitiv. Und es würde mich sehr wundern, wenn das nicht in der Zukunft auch verfolgt werden würde, zumal ja auch diese Annäherung an Trump und dieses Reinholen von Trump in diesem extrem wichtigen Mediensektor ja auch eine Annäherung an Israel ist. Also Trump ist ja auch pro Israel.
Genau, ja. Ja, es ist ja auch zum Beispiel so, dass Larry Ellison ja auch zum Beispiel Marco Rubio irgendwie abgecheckt hat, ob er pro-israelische Linie hat und so. Und was natürlich bei Larry Ellison mit reinspielt, ist, dass dieser Bezug zu Israel und dieser Bezug zum Judentum ja auch eine sehr starke persönliche Komponente hat, weil er selber auch Jude ist, also seine Mutter war Jüdin, und er selber dann auch immer so sehr betont hat, dass er Zionist ist und dass er so eine sehr große Wichtigkeit im Staate Israel sieht. Andererseits hat er dann wieder betont, dass er sich eigentlich praktisch so von der Religion gar nicht so sehr damit identifiziert, sondern es eher schätzt, dass zum Beispiel Israel sehr innovativ ist im zum Beispiel Technischen. Jetzt könnte man dann wieder überlegen, ist es tatsächlich so, dass diese persönliche Bedeutung für ihn so hoch ist? Oder sieht er praktisch Israel auch wiederum sehr für seine wirtschaftlichen Belange praktisch als Investitionsfeld, weil die haben da ja auch sehr viel investiert von Oracle dann eben vor Ort in Jerusalem, in Israel.
Ganz genau, die haben ja auch riesige Rechenzentren gebaut und Verträge über hohe, hohe Summen, die ja eben mit der Administration Netanyahu geschlossen sind. Das heißt, es gibt auch einfach ein wirtschaftliches Interesse an dieser Netanyahu-Regierung, das stimmt, ja.
Okay, aber es ist halt also schwierig jetzt dann so das auszumachen, was da das größere Gewicht hat. Ich glaube, da das ist vielleicht auch sowas, wo sich so die Geister dran scheiden und was sich dann vielleicht auch erst im weiteren Verlauf der nächsten womöglich Jahre dann erst rauskristallisieren wird wahrscheinlich dann, oder?
Genau. Ich würde auch sagen, das muss ich ja auch gar nicht ausschließen. Das können ja auch die zwei Gründe gleichzeitig existieren. Die arbeiten ja nicht gegeneinander. Aber auch kann festgestellt werden, dass ja auch schon Schritte gegangen wurden, die jetzt rein finanziell gesehen nicht hätten sein müssen. Beispielsweise die Ernennung von Barry Weiss zur Chefredakteurin von CBS, die ja extrem pro-Israel sich ausspricht und das deswegen ja auch für viel Kontroversen gesorgt hat in der US-Medienlandschaft in den letzten Monaten. Das ist ja eine Entscheidung, die ist ja jetzt primär nicht monetärer Natur, sondern ideologischer, inhaltlicher Natur.
Okay.
Ja.
Ja, es ist natürlich so, da wären wir ja praktisch bei dem Punkt, den du auch eben schon mal angerissen hast, nämlich dass praktisch ja so da auch wieder so ein scheinbarer Widerspruch daran besteht, dass ja eigentlich David Ellison zumindest oberflächlich immer sich so ein bisschen eher als den Demokraten zugewandt präsentiert hat und jetzt aber dann diese Entscheidung ja tatsächlich dann doch auch eher wieder gegenläufig wäre, oder?
Ja, ganz genau. Also ich würde auch, ich bin mir da auch nicht abschließend sicher, da sind wir wieder an diesem Punkt, bis wohin ist es Opportunismus, bis wohin ist es Kalkül, aber wie du ganz richtig sagst, David Ellison hat sich selbst in der Vergangenheit als liberal bezeichnet, als sozialliberal bezeichnet. Gut, man kann sich selbst als vieles bezeichnen, aber er hat auch die Demokraten offen unterstützt. Also er ist da schon auch öffentlich einfach einen anderen Weg gegangen als sein Vater. Und hat ja beispielsweise auch, also er pocht da ja nach wie vor drauf, also auch jetzt im Rahmen von diesen ganzen Geschäften und dieser Übernahme hat er auch gegenüber verschiedenen JournalistInnen von verschiedenen Medien erklärt, wortwörtlich zum Beispiel, ich möchte unser Unternehmen in keiner Weise politisieren, in keine Richtung, so dieses oder ähnliches hat er mehrfach wiederholt. Also er sträubt sich ja gegen die Vorwürfe, er möchte zumindest sich nicht offen mit der Trump-Administration solidarisieren, also das macht er nicht. Das ist jetzt aber das, was er sagt und was er tut, ist ja nochmal eine andere Ebene. Ich meine, wir haben es ja schon angesprochen, er ist ja diverse Zugeständnisse eingegangen, er hat ja beispielsweise diese Art Ombudsmann ernannt, was ja eine Forderung der Trump-Regierung war, der ehemalige Vorstand eines extrem konservativen Thinktanks ist und der jetzt ein bisschen aufpassen soll, dass sozusagen nicht zu liberal, nicht zu anti-Trump berichtet wird. Er hat zugestimmt, dass keine ungeschnittenen Interviews nicht mehr ausgestrahlt werden dürfen, nachdem es davor diese ganze Kontroverse gab oder nicht nur eine Kontroverse, sondern ein Gerichtsverfahren, weil die Trump-Regierung geklagt hatte, weil sie der Meinung war, ein Interview mit Kamala Harris wurde zugunsten der Demokraten zusammengeschnitten. Dieser sehr lange Gerichtsstreit wurde ja spannenderweise auch sehr kurz vor der Übernahme dann beigelegt. Also ja, man hat sich schon sehr klein gemacht und viele Zugeständnisse gemacht und das ist jetzt meine Meinung, aber man kann viel sagen, dass man Trump nicht mag, wenn man dann halt doch alles tut, was er sagt, spricht das ja dann doch auch ein bisschen Bände.
Ja, ich habe mir natürlich auch gedacht, wo ist wiederum die Motivation von David Ellison? Und der ist ja tatsächlich so, ich glaube, der hat tatsächlich so einen Top Gun-Fetisch und so ein bisschen Tom Cruise, ja, weil wenn man mal so ein bisschen über den liest, dann kommt man immer wieder so auf diesen Punkt, dass er früher mit seinem Vater im Kino war und sich Top Gun angeguckt hat und da so von beeindruckt war. Und dann hat er auch Flugstunden genommen mit seinem Vater Larry. Und scheinbar ist es jetzt so von ihm ein großer Wunsch, der da in Erfüllung geht, wenn er selber Top Gun produziert und jetzt selber ein Filmstudio besitzt. Und das könnte für ihn natürlich auch eine große idealistische Motivation sein. Und theoretisch könnte man dann sagen, dass das vielleicht auch in der Betrachtung vielleicht relativ clever ist, dass die beiden, also so rein strategisch gesehen, clever ist, wenn die beiden sich so ein bisschen beide Seiten offen halten, dass der eine halt eher sich die rechte Flanke offen hält, der andere sich aber auch nicht die linke Flanke komplett schließen will, sodass dann praktisch der eine eher Ansprechpartner dafür ist, der andere dafür und man niemanden von beiden etwas anhaben kann, um praktisch sicherzustellen, dass die ihre Medienmacht mit immer weiteren Filmstudios, die sie aufkaufen, praktisch erhöhen können. Also dass das da vielleicht auch so eine Doppelstrategie ist, ja, irgendwie wie so ein doppelköpfiger Adler oder sowas.
Absolut, das ist ja, das ist eine gute Analyse, das kann ich mir sehr gut vorstellen und da spricht ja auch ein bisschen rein und das, was du sagst, dass David Ellison ja jetzt auch nach der Übernahme immer wieder betont hat, hey, wir sind allem voran eine Entertainment Company, also dass er immer wieder betont, er kommt aus dem Filmgeschäft, er möchte Entertainment machen, er ist gar nicht so diesem politischen zugewandt. Also eigentlich sind diese, ja genau, vermeintlich, also eben diese politische Komponente eigentlich so ein bisschen von sich weist, was natürlich in der Realität, was er einfach nicht machen kann, weil es mit reinspielt, aber er würde es gerne.
Die Frage ist ja auch, die dann da mit reinspielt, also am Horizont taucht ja dann auch noch eine mögliche Übernahme von Warner Bros. Auf. Ich weiß nicht, hattest du das schon mal auf dem Schirm? Hast du da eine Meinung zu? Wie hoch würdest du die Wahrscheinlichkeit vielleicht einschätzen, dass das sogar auch noch zustande kommt, dass dann Skydance sozusagen Warner Bros. Auch noch schluckt?
Ja, ich habe auf jeden Fall das auch in meinen Artikel oder in meiner Recherche mit reingeschrieben am Ende, dass das so ein bisschen am Horizont steht. Also es gibt ja noch keine offiziellen Bestätigungen dessen, das muss man ja auch mal sagen, aber es wird schon in US-amerikanischen Medien, durch verschiedene Zeitungen wurde das schon erwähnt und vermutet und es finden ja anscheinend auch Gespräche statt. Also es ist auf jeden Fall eine Möglichkeit. Ja, allem, was wir jetzt die letzten Monate, das letzte Jahr beobachtet haben, halte ich es auch nicht für eine unwahrscheinliche Möglichkeit, muss ich sagen. Ja. Zumal es gibt ja schon auch noch Gegenwind, also es gibt ja auch eine Gruppe, eine Fraktion der Demokraten, die jetzt auch im US-Senat sich dagegen wehren oder dagegen aussprechen und jetzt auch eine Art, ist das keine Untersuchung, es das heißt nicht Untersuchungsausschuss, aber ein Äquivalent zu einem Untersuchungsausschuss sozusagen zu dem Thema eingerichtet haben, weil sie sagen, das ist eine oder wäre, also diese Paramount Warner Brothers Geschichte wäre eine extrem gefährliche Konzentration von Macht.
Genau, ja.
Hat beispielsweise die Senatorin Elizabeth Warren gesagt, wo ich ihr auch zustimme.
Ja.
Also ja, es ist schon, es steht am Horizont und nachdem ja Davids Vater den ersten Deal schon eingefädelt hat und ja auch sehr stark finanziell unterstützt hat, denke ich, würde er zwischen hinter dem zweiten Deal auch stehen. Und
ja,
dann wären es halt
ja.
irgendwie zusammengenommen über 200 Millionen AbonnentInnen. Also das ist einfach eine riesige Menge an NutzerInnen.
Genau. Und was natürlich dazu auch kommt, du hast es angesprochen, Streamingdiensten, also HBO fällt da ja drunter, dann würde da drunter fallen. Und, aber auch nicht zu unterschätzen, CNN. Also auch wieder ein Informations- und Nachrichtensender. Und wenn man dann überlegt, zumindest abwägt, steckt da sozusagen gewissermaßen die Intention einer Kontrolle eines politischen Narrativs dahinter oder nicht, wäre CNN natürlich nochmal ein richtiges Fund, ne?
Absolut, absolut, zumal ja CNN auch noch einer der letzten Bastionen ist, die so ein bisschen anti-Trump unterwegs ist, in einer doch sehr rechtskonservativen US-amerikanischen Medienlandschaft. Also das wäre ein absoluter Coup, definitiv.
Ja gut, aber da ist dann natürlich die Frage, wird das, also ich weiß nicht, wie das in den USA, da gibt es ja wahrscheinlich auch Kartellbehörden wie in Deutschland, wo dann abgesteckt wird, wie du gesagt hast, ist die Marktkonzentration zu hoch und da könnte man natürlich überlegen, ob es allein an diesen Hürden scheitert, aber es wurden auch schon Hürden genommen in den letzten Monaten bei Trump, wo man gedacht hätte, sie werden nie genommen und sie wurden genommen.
Ganz
Wer
genau,
weiß dann,
also
das ist eben
diese Federal Communications Commission, also die FCC. Die ist zuständig für diese Branche sozusagen, für die Aufsicht, was Kartellgeschichten und so weiter angeht. Und man muss einfach sagen, die ist extrem auf Trump-Linie. Also da wurde als Vorsitzender Brendan Carr eingesetzt. Mhm. Der ist zu 100% aus dem MAGA-Lager und hat ja auch jetzt eben die Übernahme von Paramount möglich gemacht, die ja eigentlich auch schon sehr, sehr kritisch bewertet wurde von verschiedensten ExpertInnen, die gesagt haben, hey, das ist kartellrechtlich ganz schwierig, was da gerade passiert. Und er hat sich das aber eben mit diesen ganzen Sachen, die wir schon aufgezählt haben, von wegen Ombudsmann und Vielfalt und so, dann doch durchgehen lassen. Dementsprechend, ich glaube, es wäre schon noch mal schwieriger, weil diese Übernahme von Warner wäre dann wirklich sehr, sehr endgültig und wäre wirklich ein heftiger Schlag in die Medienlandschaft. Und wie gesagt, es gibt ja schon noch Bestrebungen dagegen. Siehe zum Beispiel diese Gruppe der Demokraten, die das jetzt gerade auch schon versuchen zu vereiteln, prophylaktisch. Ich glaube nicht, dass das ohne Widerstand geschehen würde, aber ich denke schon, dass es geschehen kann, definitiv.
Auf jeden Fall, ich glaube, wo wir uns dann definitiv so auch noch mal einig sind, ist, dass man, wenn das dann auch noch zustande käme, man noch mal ganz besonders sensibel darauf achten müsse, was dann inhaltlich mit den TV-Sendern, mit den Nachrichtensendern passiert, mit den Broadcastern, die damit zusammenhängen und auch mit den Filmproduktionsfirmen, weil letztendlich, auch wenn es Filme und teilweise fiktionale Inhalte sind, sind das natürlich teilweise auch Gesellschaftsbilder und Gesellschaftsstrukturen, die auch damit reproduziert werden, ne?
Definitiv, habe ich nichts hinzuzufügen.
Ja, vielleicht können wir zum Abschluss tatsächlich nochmal einen Punkt machen, der mich auch sehr interessiert hat. Und vielleicht kannst du da mit deiner Expertise nochmal aushelfen. Tatsächlich ist es ja so, dass Larry Ellison, das hatten wir auch angerissen ganz kurz, ja auch momentan mit TikTok sehr stark dabei ist. Also TikTok wurde ja in den USA sozusagen jetzt outgesourced, also die Ursprungsfirma von TikTok, die ja eigentlich aus Japan, glaube ich, kommt, ne? Oder?
China.
Ach, China, okay. Genau, ja, genau.
Beziehungsweise China, beziehungsweise in Singapur sitzt die Zentrale, nicht in China.
Ah, okay. Auf jeden Fall war es denen sehr so wichtig, dass die Nutzerdaten jetzt praktisch in den USA gespeichert werden und die Server werden dann zum Beispiel ja auch von Larry Ellison mit Oracle sozusagen kontrolliert. Oder da werden die Nutzerdaten eben gespeichert und er stellt die Ressource dafür zur Verfügung. Die Frage, die jetzt aber damit zusammenhängt auch, ist, liegt dann auch die Kontrolle der Algorithmen in den USA, also zum Beispiel auch bei Oracle oder bei diesem ganzen Konsortium, was das jetzt übernimmt, diese TikTok-Lizenz, oder bleiben die dann in China?
Genau, weil wie du schon sagst, eine große Sache sind eben diese Daten, die aber ja schon lange tatsächlich auch bei Oracle liegen, was ja schon auch ganz interessant ist. Aha. Also diese Verbindung gibt es schon lange. Ich habe es ganz kurz vorhin einmal gesagt, dieses Project Texas, ja, da gab es damals schon die erste Kooperation. Also die Daten der US-amerikanischen NutzerInnen liegen schon bei Oracle, das ist tatsächlich nicht neu. Aber ja, du hast natürlich total recht mit dieser neuen Muttergesellschaft, die jetzt gegründet wurde, die sozusagen dieses US-Geschäft von TikTok übernehmen soll im Endeffekt. Da steckt ja dann auch wieder Silver Lake drin oder Andreessen Horowitz, also auch wieder einschlägige Namen aus der Tech-Branche, die man auch wieder einem bestimmten, sehr libertären Weltbild zuordnen kann. Also das ist ja dann doch auch immer dieselbe Riege, deren Namen da fallen. Aber ja, als Teil dieses Deals sollen die diesen berüchtigten TikTok-Algorithmus lizenzieren dürfen. Das heißt, sie können darauf Einfluss nehmen und sollen ihn sozusagen neu trainieren dürfen.
Also das dürfen sie? Oder dürfen sie nicht?
Das dürfen sie. Das war im Rahmen, das wurde sozusagen besprochen im Rahmen dieser Gespräche. Es ist ja noch nicht vollständig klar. Da gab es ja immer wieder neue. Ja, also Trump sagt sehr viel und nimmt dann sehr viel auch wieder zurück. Und ich glaube, soweit ich informiert bin, ist es sozusagen die endgültige Abmachung noch nicht für die breite Öffentlichkeit publik. Aber es wurde zumindest Stand heute zugesichert, dass sie diesen Algorithmus eben lizenzieren dürfen. Sie dürfen auch, also die App läuft dann auch über Oracle. Das heißt, die Personen in den USA müssen sich dann eben nochmal die App neu runterladen und Oracle ist dann auch für die Updates und solche Geschichten zuständig. Das heißt, sie haben da auf jeden Fall einen massiven Einfluss auf das, was Menschen, Wahnsinn, und man muss sagen, Menschen, ich habe neulich erst die Zahlen wieder gesehen, ich glaube fast 50% aller US-AmerikanerInnen hat TikTok auf dem Handy und haben darauf massiven Einfluss, was dann da gesendet wird.
Ja, absolut, wie du sagst, ne? Weil da wird ja natürlich dann auch wieder durch die Algorithmen wird dann bestimmt, welche Inhalte werden empfohlen, welche Inhalte haben vielleicht eine hohe Wahrscheinlichkeit, angespielt zu werden. Und dadurch könnte man natürlich auch bestimmte Inhalte transportieren einfach. Und sozusagen letztendlich auch, wenn man es mal so knallhart sagt, letztendlich Propaganda zugunsten von Trump betreiben, weil man ja auch schon weiß, dass teilweise der Wahlkampf, gerade auch der letzte Wahlkampf, extrem mit sozialen Medien mitbestimmt wurde, da was das Meinungsbild und was das Meinungsklima in Amerika betraf, letztendlich. Ja.
Auf jeden Fall, also das wurde ja ganz, ganz viel, da wurde ja auch viel drüber geschrieben und geforscht, dass eben Trump gerade bei jungen Männern extrem Einfluss nehmen konnte im Wahlkampf und ganz, ganz viele, also natürlich nicht nur, aber unter anderem speziell viele junge Männer über TikTok erreichen konnte und junge Menschen auch generell. Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Und auch deswegen, das war ja auch Trumps Kalkül, auch mit dieser gesamten, mit diesem TikTok-Deal, der ja auch 100-mal verschoben wurde. Zwischenzeitlich war Trump ja auch dafür, TikTok komplett zu verbieten. Das ging ja wirklich über Monate und Jahre.
Ja. Ja.
Und natürlich ist es Trumps Kalkül, dass er diese App, diesen Algorithmus in den USA in befreundete Hände legen will, um sich sozusagen die Zuneigung dieser App oder auf dieser App zu sichern. Ich glaube, das kann man auf jeden Fall so sagen. Und noch als zweiten Punkt, das ist ja auch, was dieses ganze Unterfangen und dieses Medienimperium von Vater und Sohn so herausstellt, weil es ist ja nicht das erste Mal, dass es Medienimperien gibt, erst recht nicht in den USA. Keine Ahnung, man kann Rupert Murdoch anschauen, etc. Das ist ja nicht so, als hätten wir jetzt eine super pluralistische Medienlandschaft bisher und jetzt kommen die beiden und machen alles kaputt. Also so ist ja auch nicht. Aber es hat einfach nochmal ein neues Ausmaß, was einfach die auch einfach die finanziellen Mittel angeht, die die auch zur Verfügung haben, um einfach alles und jedes aufkaufen zu können, was die nicht mehr vorhandenen Barrieren angeht, die nämlich einfach Trump frei nach Belieben abbaut und was diese Zusammenführung aus sogenannten, ich mag diesen Begriff eigentlich nicht, aber neuen und alten Medien angeht. Also wenn sie jetzt auf der einen Hand diese Legacy-Media, wie sie es ja nennen, also so diese alteingesessenen Fernsehsender etc. haben und dann aber auch noch eine der größten Social-Media-Apps auf der Welt, also nutzergenerierten Content. Das ist halt eine Zusammenführung, diese Macht kann man, glaube ich, gar nicht überschätzen.
Ja, da hast du absolut recht. Ja, das ist natürlich sozusagen einzigartig. Ich meine, du hast angesprochen, Rupert Murdoch, aber das war halt eine Person. Das sind jetzt zwei Personen, die dann wiederum diese zwei Felder dann kontrollieren, die momentan so extrem hart ins Gewicht schlagen, dann in der ganzen Medienbranche, ja. Vielleicht darf ich dir jetzt so ganz zum Schluss noch eine Frage stellen, die ich auch einem deiner Kollegen mal gestellt habe im Zusammenhang mit einem anderen Thema, eher Silicon Valley. Aber trotzdem, du blickst auch nach Amerika und kannst vielleicht auch so dein Stimmungsbild mal noch mal kurz vielleicht wiedergeben. Was glaubst du denn, wird die Bevölkerung so das noch mittragen, auch so diese ganze Autokratisierungstendenzen, die dahinter stecken? Oder glaubst du, dass jetzt dann irgendwann auch mal der Punkt erreicht sein könnte, wo zu viele Menschen sich dagegen sträuben, auch gesellschaftlich dagegen mobil machen und letztendlich ein Gegengewicht schaffen, was diese Bewegung vielleicht wieder ein bisschen abbremsen könnte?
Ja, also erstmal mein Stimmungsbild, wenn ich die USA schaue, ist schlecht. Ich glaube, das kann man erstmal festhalten. Ich würde es mir natürlich extrem wünschen. Ich finde es schon bezeichnend, wie lange das nicht passiert ist, also wie lange es einfach gefühlt eine Schockstarre gab, extrem wenig Gegenwehr gab. Wie gesagt, wir haben es vorhin ganz kurz gesagt, es ist ja auch diese, wir reden ja jetzt immer nur von den CEOs von diesen Unternehmen. Und da unter diesen CEOs arbeiten jetzt zehntausende Menschen. Das sind ja Großkonzerne. Und wie wir auch gesagt haben, diese Großkonzerne waren vor wirklich nicht langer Zeit, vor wenigen Jahren, sehr teilweise liberal eingestellt, waren pro-demokratisch, haben, was weiß ich, irgendwelche Klimademonstrationen veranstaltet oder solche Geschichten, dass bei diesem radikalen Wandel die gesamte Belegschaft das einfach mitträgt, was jetzt, kann ich in deren Köpfe reinschauen, aber ich sehe ja, dass sie es, also ich weiß nicht, ob sie es gutheißen, aber ich sehe ja, dass sie zumindest nicht dagegen protestieren. Das finde ich schon bezeichnend. Ich habe da auch mal länger zu recherchiert und auch mal einen Artikel geschrieben, eben genau über diese Angestellten in diesen Unternehmen. Und das sind wirklich winzige Punkte, wo mal Protest geäußert wird. Also das sind ganz, ganz kleine Ausbrüche, siehe Microsoft, was dann sich mal irgendwie, ja, wo mal protestiert wird, dass irgendwie Technologie für den Krieg in Gaza geliefert wird, so ganz kleine Geschichten. Aber im Großen und Ganzen ist das ja schon alles sehr stillschweigend vonstatten gegangen. Das heißt, da bin ich jetzt grundsätzlich erstmal pessimistisch, was mich dann wieder optimistisch stimmt. Man kann ja jetzt schon beobachten, in der jüngsten und jüngeren Vergangenheit, dass sich so langsam ja doch was zusammenbraut. Also wenn man jetzt diese No-Kings-Proteste betrachtet, die ja riesig waren, auch beispielsweise, wie sich dann doch auch ein Teil der Zivilbevölkerung etwa gegen die abstrus gewaltvolles Vorgehen von ICE stellt, also gegen diese Massenabschiebungen auch tatsächlich auf der Straße, da sieht man ja dann doch einen Protestwillen. Und ich würde mir natürlich wünschen, sehr wünschen, dass da noch mehr passiert und dass da noch mehr Menschen einfach auf die Straße gehen oder sich offen dagegen aussprechen. Ob das tatsächlich passiert, kann ich jetzt hier aus Österreich auch nicht sagen.
Ja, das wird man sehen. Vielleicht gibt es dann noch Hoffnung, dass noch eine gewisse Gegenbewegung denn entsteht. Ja. Ja, an dieser Stelle würde ich sagen, kommen wir zum Ende. Ich danke dir, Hanna, dass du dir die Zeit genommen hast.
Gerne, gerne. Danke für die Einladung.
Aus Wien warst du jetzt zugeschaltet, oder?
Ganz genau, ich sitze gerade in Wien.
Sehr gut. Ja, ich glaube, das war sehr aufschlussreich, auch wenn natürlich es da keine eindeutigen Antworten gibt. Hoffen wir vielleicht, dass wir unseren Hörerinnen und Hörern ein paar Impulse geben konnten, auch zur Weiterrecherche. Und ja, genau, deine Artikel, die verlinken wir im Podcast-Begleittext. Das heißt, wenn man da noch sich eine differenzierte Meinung bilden will und weiter recherchieren will, könnt ihr das gerne tun. Wir geben euch da noch ein bisschen was an die Hand. Also, vielen Dank und bis dahin.
Bis dahin.